Herzlich willkommen zu Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich, dass Sie auch diesen Monat wieder eingeschaltet haben. Und wieder mal eine monothematische Sendung, aber wie immer nicht monoton. Heute geht es um Spielhallen. Viel Vergnügen!
Ja, lange haben wir nichts mehr von ihm gehört, aber es gibt ihn noch. Vielen Dank und dann bekannt, Tom Müller, besser als Taxi-Tom. Unter dem Pseudonym Carlos Ronelli hat er im Dezember sein neuestes Buch herausgegeben. Der Titel Organisierte Kriminalität vom Staat legalisiert. Hört sich ja jetzt erstmal ziemlich provokant an, aber deckt eigentlich vieles auf, was doch wissenswert ist. Als Studiogast zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Hans-Jörg Rohwedder, Mitglied im Landtag von den Piraten. Herr Rohwedder hat sich intensiv mit diesem Thema befasst und kann uns da sicherlich auch einige Einzelheiten zu sagen. Erstmal herzlich willkommen im Studio.
Ja, danke für die Gelegenheit, hier mal auftreten zu können. Ich bin eigentlich umweltpolitischer Sprecher, aber weil ich den Taxi-Tom auch persönlich kenne, auch aus anderen Zusammenhängen, bin ich jetzt mit ihm schon längere Zeit im Kontakt, auch zum Thema Glücksspiele und Glücksspielautomaten.
Organisierte Kriminalität vom Staat legalisiert, wie gesagt, ist der Buchtitel, stellt sich dem einen oder anderen die Frage, wieso organisiert, wieso Kriminalität und wieso legalisiert ein Staat Kriminalität?
Ja, die Sache ist natürlich etwas komplexer. Es ist in Deutschland so, dass Glücksspiele eigentlich verboten sind, prinzipiell. Das Problem ist, wenn man so etwas prinzipiell verbietet, dann öffnet man einen schwarzen Markt, wo dann in irgendwelchen Hinterstuben gezockt wird, völlig unkontrolliert. Deshalb hat der Staat sich entschieden, Ausnahmen zuzulassen, zum Beispiel staatliches Lotto oder eben diese Spielhallen, die es gibt, die Geldautomaten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Organisationen für einen wohltätigen Zweck oder für einen gesellschaftlich nützlichen Zweck eine Lotterie veranstalten nach Anmeldung. So ganz stringentes Verbot ist es nicht mehr. Es muss eben gesetzliche Ausnahmeregelungen geben und die hat man dann auch. Was die Spielautomaten angeht, hat sich im Laufe der Zeit das dafür zuständige Gesetz und auch die Verordnungen, die dazu hören, geändert. Das hat einmal einen Grund in technischen Entwicklungen, die es gibt im Laufe der Zeit. Als ich Kind war, so in den 70er Jahren, da gab es rein mechanische Geldspielautomaten und dann hat es eine technische Entwicklung gegeben, dass man die auf elektronisch umgestellt hat. Jetzt laufen also in diesen Automaten Programme ab. Und das ist erstmal noch nicht illegal. Diese Sachen müssen halt dann durch entsprechend geprüft werden, durch entsprechende Behörden, die dafür in den Verordnungen halt zuständig sind. Und das wird auch gemacht. Allerdings hat man den Eindruck, dass das nicht richtig läuft. Und das ist das, wo eben diese Sachen mit der organisierten Kriminalität, wie Herr Müller das formuliert hat, auftauchen. Das ist wirklich so, hat es jedenfalls den Anschein, als wären diese Automaten steuerbar zentral und als gäbe es die Möglichkeit, diese Programme, die dort ablaufen, zu manipulieren gezielt.
Das heißt, bekannt ist ja vielen, dass der Spielautomatenmarkt eigentlich von zwei Großbetreibern dominiert wird.
Zwei Großproduzenten von Automaten, ja. Und die Betreiber selber, das sind zum Teil dann auch Firmen, die mit diesen Produzenten verbandelt sind oder denen direkt gehören. Und es gibt auch private Spielhallenunternehmer, die solche Automaten dann kaufen. Der Verdacht besteht, dass bei den Gekauften, die durch andere also betrieben werden, die nicht direkt mit den beiden Großproduzenten verflochten sind, dass dort die Automaten anders eingestellt sind und den Betreibern weniger Gewinn übrig lassen als diejenigen, die von den Produzenten selbst betrieben werden. Es gibt dazu auch schon Prozesse, eine Millionenklage von einem Spielhallenbetreiber und es sieht so aus, als könnte der nachweisen, dass das so ist.
Das heißt, die Geräte werden von den Herstellern, von den Produzenten dementsprechend manipuliert, je nachdem, in wessen Spielhalle sie betrieben werden.
Ich kann, wenn ich da eine Platine habe mit einem Prozessor und ein Programm, was abläuft, kann ich natürlich das einstellen. Wenn ich kann einstellen zum Beispiel, wann ich den Zähler auf Null setze. Das ist eine Manipulationsmöglichkeit, die interessant ist. Einmal im Monat wird dann der Zählerstand kontrolliert und siehe da, sind nur 1000 Spiele drauf, obwohl eine Woche vorher waren es vielleicht 4000. Den habe ich dann eben mal zurückgesetzt auf Null und das Finanzamt macht ein sparsames Gesicht. So eine Möglichkeit besteht, ob das wirklich ausgenutzt wird und in wie großem Maßstab, kann ich nicht sagen. Aber tendenziell gibt es diese Möglichkeit. Man kann die Ausschüttungschancen manipulieren. Man kann dafür sorgen, dass ein Spieler, der dort steht und spielt, einen hohen Gewinn macht, was andere Spieler mitbekommen. Und
das heißt, ein Spieler, der durch den Spielhallenbetreiber sozusagen als Strohmann dahingestellt wird.
Strohmann oder Lockvogel. Jedenfalls besteht prinzipiell die Möglichkeit, so etwas zu machen. Ja. Und das ist eben genau das, was Taxi-Tom da kritisiert und mit diesem Ausdruck organisierte Kriminalität bezeichnet.
Was meint Tom mit organisierte Kriminalität?
Durch den Staat legalisiert, das ist der Punkt. Ja, die Gesetze, die für diese Spielhallen, Spielautomaten gelten, werden ja nun mal vom Staat gemacht und auch die Verordnungen. Und man hat den Eindruck, dass also diese Gesetzesänderungen und Verordnungsänderungen, die es im Laufe der Zeit gegeben hat, zum Vorteil der Spielhallen in der Spielautomatenindustrie ausfallen und dass die Interessen der Spieler, die sich da ja, weil sie zum Teil spielsüchtig sind, wirklich um Haus und Hof spielen, die sich verschulden bis über die Ohren. Da sind also wirklich dramatische Dinge, die Familien gehen kaputt, die sozialen Verbindungen gehen kaputt, die Beziehungen. Das geht bis hin zu Selbstmorden, die völlig verschuldete und verzweifelte Spieler dann irgendwann begehen. Das alles juckt dann die Herren nicht, die damit ihr Geld verdienen und die schmieren Politiker. Das ist also ziemlich offensichtlich. Es hat große Parteispenden gegeben. Es sind auch verdeckte Parteispenden aufgetaucht. Und es sind auch die üblichen Verdächtigen, gerade die FDP, die sich dann für dieses legale Glücksspiel stark macht. Wolfgang Kubicki von der schleswig-holsteinischen FDP hat vor staatlichen Eingriffen in die Automatenbranche gewarnt. Also das ist schon mal eine tolle Formulierung. Der Staat hat eigentlich genau diese Spiele verboten und der Eingriff besteht jetzt darin, dass einige Teile eben doch legalisiert sind. Und davor warnt Herr Kubicki, nein, das meint er aber nicht, sondern er meint, dass nach üblichem neoliberalen Mantra der Staat sich da rauszuhalten hat und da wirklich der Wilde Westen herrschen soll. Ne? Das Recht ist stärker.
Tom beschreibt ja in seinem Buch auch sehr drastisch Folgen von dieser besagten Spielsucht. Das heißt, wer spielsüchtig ist, kommt irgendwann an den Punkt, wo er sich Geld beschaffen muss für neue Spiele. Das heißt, das Abrutschen in die Kriminalität ist bei vielen vorprogrammiert. Dadurch Jobverlust, Verlust der Familie, Einkommensverlust. Das heißt, die Familie lebt dann vom Staat. Der Staat zahlt das Geld, von dem er die Familien investiert, aus dem, was er vorher an den Spielautomaten mitverdient hat. Sehe ich das richtig?
So ungefähr sieht's aus, ja. Also es gibt da wirklich dramatische Dinge. Ich kenne einen Fall aus Schleswig-Holstein, wo ich ja ursprünglich herkomme. Da hat jemand geerbt, mehrere Eigentumswohnungen, und die hat er dann mit Hypotheken belastet. Das ging ungefähr, ich glaube, um 1,2 Millionen Mark, etwa 120-130% vom eigentlichen Wert dieser Wohnungen, die er geerbt hatte. Hat er von der Bank bekommen und er hat nur ein halbes Jahr gebraucht, um die in Daddelautomaten in der Spielhalle zu verspielen. Er hat sich in diese Spielhalle gesetzt und jeden Automaten gefüttert. Von, ich weiß nicht, 10 Stunden am Tag oder 12 Stunden am Tag und dann war das Geld irgendwann weg. Der hat 1,2 Millionen Mark in einem halben Jahr da in diesen Automaten verspielt. Und eigentlich sollte das nicht möglich sein, weil es eben Regeln gibt, die besagen, es muss Pausen eingeführt werden, die Spieldauer darf nicht zu kurz sein, damit nicht zu schnell das Geld dadurch rauscht.
Es muss doch auch eine bestimmte Gewinnausschüttung
geben. Es muss eine Gewinnausschüttung geben. Es gab früher mal eine Regel, dass bei unbeeinflusstem Spielverlauf 30% wieder ausgeschüttet werden mussten. Wie gesagt, das ist eine ältere Regel, den ganz aktuellen Stand kenne ich gar nicht. Aber auch schon damals ist eben diese Formulierung gewesen, unbeeinflusster Spielverlauf. Nun gibt es ja in diesen Automaten Start- und Stopptasten und Risikotasten und allen möglichen Schnickschnack. Und sobald man auf eine von diesen Tasten drückt, gilt die Regel nicht mehr mit 30%, sondern dann wird es natürlich weniger, ganz klar. Und ist völlig legal. Und legal ist es deshalb, weil jemand dafür gesorgt hat, dass genau diese Formulierung in dem entsprechenden Gesetz steht. Und das hat er nicht durch überzeugende Argumente erreicht, sondern durch andere Mittel.
Bezeichnend ist ja auch, dass zum Beispiel, um mal hier auf Dortmund zurückzukommen, in der Nordstadt vor ein, zwei Jahren, genau weiß ich es nicht mehr, dieser sogenannte Straßenstrich abgeschafft wurde mit der Argumentation, man wolle das Wohnumfeld verbessern. Ja. Nun ist auch allgemein bekannt, dass die höchste Spielhallendichte just in diesem Stadtbereich sich befindet. Wo die Bevölkerung das wenigste Geld hat, wo die höchste Arbeitslosigkeit herrscht, der größte Bevölkerungsanteil Migrationshintergrund hat. Welche Zusammenhänge bestehen da?
Wo einfach Gewerberäume am billigsten zu mieten sind. Der Spielhallenbetreiber kann dort für weniger Geld eine Spielhalle mieten und betreiben als, sagen wir mal, in Hohensüburg, wo auch noch das echte Casino als Konkurrent hat. Und die werden da bestimmt keine Spielhalle dulden. Da wird dann für gesorgt, dass durch Satzungen und Baurecht und Bebauungspläne sowas da ausgeschlossen ist. Also das kriegt dann die Städte, können da schon ein bisschen was steuern auch, das muss man
sagen.
Wenn
sie es denn wollen.
Wenn sie es wollen, die Städte können durch Satzungsrecht tatsächlich sagen, also wir gestatten jetzt bestimmte Spielhallen, bestimmte Bebauung halt oder Nutzung nur in einem bestimmten Maß und in einem bestimmten Stadtteil und in anderen eben nicht.
Aber es gibt ja Straßenzüge, da ist eine Spielhalle durch einen Kiosk getrennt neben der nächsten.
Ich finde die Spielhallendichte generell in ganz Deutschland erstaunlich. Angesichts der Tatsache, dass Menschen, die wirklich spielsüchtig sind, da ihr ganzes Geld reinstecken, das können sie aber nur einmal tun, dann können sie sich verschulden, dann haben sie einen zweiten Berg Geld, den sie da loswerden können, aber dann ist Ende. Die können sich eigentlich gar nicht halten. Ich finde das wirklich erstaunlich. Ich möchte wissen, wie diese Spielhallen finanziert werden in Wirklichkeit. Denn durch Spielsüchtige alleine kann es nicht gehen. Und der Rest der Bevölkerung, der nicht spielsüchtig ist, hat wenig Interessen an diesen stupiden Automaten. Ich habe mir das neulich nochmal angeguckt. Zufällig war ich an der Autobahnhaltestelle und war so ein kleines Raucherkabuff, wo zwei von diesen Automaten standen. Da habe ich mal geguckt, da saßen zwei Leute davor und haben da Geld reingesteckt. Das ist völlig stupide. Also das dauert 4-5 Sekunden, dann ist so ein Spiel vorbei und das ist absolut langweilig. Ich kann wirklich nicht verstehen, wie ein intelligenter Mensch sich vor so ein Ding setzen kann, länger als 10 Sekunden. Schlimmer als Fernsehen.
Ja gut, auch Fernsehprogramm ist ja nun auch was, worüber man geteilter Meinung sein kann. Ne?
Ja. Ja, das ist eine interessante Frage. Also es gibt so Theorien, Vermutungen, dass da vielleicht auch Schwarzgeld gewaschen wird. Das könnte man natürlich mit Automaten, die manipulierbar sind, tun. Rein theoretisch ist das möglich.
Ja, Sie sind ja hauptberuflich aus der IT-Branche, das heißt, Sie kennen sich also damit auch aus. Es ist also möglich, da normalerweise ist es ja so, also Otto Normalkaffeetrinker denkt vermutlich, in einem Automat ist absehbar, ablesbar für das Finanzamt, wie viel Geld ist da reingekommen, das heißt, wie viel Steuern bleiben da für den Staat übrig. Soweit die Theorie.
Wenn ich aber eine schöne Netzwerkschnittstelle habe, so eine Netzwerkkarte, wie sie auch die Computer haben, mit denen man dann ins Internet geht, dann kann ich da einen Laptop als Server reinstellen, eine bestimmte Software auf diesem Laptop haben, vielleicht sogar auf einem externen Massenspeicher, also auf einer bootbaren CD. Dann hinterlasse ich auf dem Laptop keine Spuren. Und wenn ich in dem Rechner nur in dem Spielgerät nur einen Arbeitsspeicher benutze und der keine Festplatte und keinen wirklichen Massenspeicher hat, den ich benutze, dann hinterlasse ich keine Spuren. Also das ist technisch ist das gar kein Problem.
Hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil von Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist immer noch Evelyn Böhm und ich freue mich immer noch, dass Sie da sind. Es geht immer noch um Spielhallen.
Tom beschreibt ja in seinem Buch auch, dass die beiden Großproduzenten, also Novomatic und Gauselmann, um die Kinder mal beim Namen zu nennen, da gar nicht begeistert von waren, dass er da so intensive Studien betrieben hat.
Die sind nicht nur bei ihm nicht begeistert, sondern auch bei jedem anderen, der das macht. Und jeder andere, der sie kritisiert, muss damit rechnen, dass mal doch ein Brief von einem Rechtsanwalt kommt. Es ist jetzt nicht so, dass die, wenn die Bezeichnung organisierte Kriminalität hier auftaucht, dass man muss sich nicht vorstellen, dass da jemand mit dem Knüppel in der Hand plötzlich vor der Tür steht. Also die machen da schon die feineren Methoden. Das ist jedenfalls von den beiden Firmen nicht bekannt, dass die irgendwie in dem Bereich, wenn sie Leute einschüchtern wollen, dann zu wirklich gewalttätigen Methoden greifen. Die machen es auf die feine Art, die schicken den Rechtsanwalt.
Tom hat mich informiert, dass er auf Betreiben von Gauselmann dieses Buch, das im Dezember erst rausgekommen ist, jetzt zunächst mal nicht weiter veröffentlichen darf.
Er darf es nicht vertreiben.
Er darf es nicht vertreiben.
Er hat eine einstweilige Anordnung kassiert, oder beziehungsweise zwei von beiden Firmen jeweils eine. Und es ist so, dass diese einstweiligen Anordnungen vorläufiger Rechtsschutz in Deutschland relativ leicht zu erreichen sind vor Gericht. Man kriegt relativ schnell eine einstweilige Anordnung, die ist eben auch nur einstweilig. Man hat dann die Möglichkeit, dagegen Einspruch einzulegen. Da gibt es ein Hauptsacheverfahren und da kann man dann seine Beweise wirklich auch vorlegen. Und dann kann es passieren, dass man Recht bekommt und der eigentliche ursprüngliche Antragsteller den Prozess verliert. Der wird dann schadensersatzpflichtig und so weiter und so fort. Aber da muss man auch erstmal das Geld und die Nerven und die Anwälte haben, um tatsächlich gegen jemanden wie doch relativ große Firmen mit gutem finanziellen Hintergrund so einen Prozess auch führen zu können.
Naja, das ist der berühmte Kampf Ameise gegen Elefant, ne?
Ja, so ähnlich. David gegen Goliath.
Sie sagten, Sie hatten im Kontakt mit Tom gehört, er will das Buch neu auflegen und die Passagen, die da beanstandet wurden von diesen beiden Firmen,
ja,
zunächst mal rausnehmen, aber dafür noch weitere Informationen liefern?
Er sitzt an einer zweiten Auflage. Da wird er zunächst mal dieser einstweiligen Anordnung des Gerichtes natürlich stattgeben, sonst riskiert er ein Ordnungsgeld. Und wird also die beanstandeten Passagen, die sind hier da aufgelistet, in dieser einstweiligen Anordnung, die wird er da rausnehmen entsprechend. Und gleichzeitig gibt es eine Aktualisierung, weil inzwischen neue Dinge eben auch bekannt geworden sind. Also, dass man so ein Buch rausgibt und dann irgendwann mal eine zweite Auflage macht, eine aktualisierte, ist jetzt auch erstmal per se gar nicht so ungewöhnlich, ist eigentlich auch gut. Da bleibt es schön aktuell. Also es gibt einen Glücksspiel-Staatsvertrag. Diese Glücksspielgesetze sind nicht nur alleine Bundespolitik. Die Länder haben auch was mitzureden. Und der ist mal reformiert worden, jetzt im Anfang 2013, vor einem Jahr etwa. Und da hat ein schleswig-holsteinischer Piratenabgeordneter, Patrick Breyer, dort im Landtag in Kiel, eben auch diese Glücksspielindustrie kritisiert, das ausgeklügelte System zur Umgehung der Spendenveröffentlichungsvorschriften, namentlich also um Herrn Gauselmann herum. Und er hat also auch einen Brief dann vom Anwalt gekriegt, er solle das doch unterlassen, so etwas zu behaupten. Und er hat eine Unterlassungserklärung zugeschickt bekommen und hat diese Frist dann verstreichen lassen und wird es auf einen Prozess ankommen, falls die sich wirklich trauen, ihn zu verklagen. Er hat also eine Rede im Landtag gehalten zu dem Thema. Es ist schon eine ziemliche Frechheit und eigentlich auch eine Zumutung zu verlangen, dass eine Landtagsrede nachträglich zensiert werden soll. Ja, also wir haben als Abgeordneten, sind vom Volk gewählt und haben ein Mandat. Und wenn wir da was sagen, ist das zunächst mal gesagt.
Das heißt, die Firmen bestimmen, was im Landtag gesagt werden
ja,
darf?
Ja, ich weiß nicht, ob die wollen, dass das Protokoll, ob das Protokoll geschwärzt werden soll oder was. Ist schon ziemlich frech. Naja gut, aber Patrick Breyer ist Pirat und er lässt sich halt nicht so schnell einschüchtern da. Der ist auch selber Jurist, insofern kann er das auch recht gut einschätzen. Ja, aber das ist eben der Punkt, es ging da um Parteispenden, verdeckte Parteispenden. Und das ist auch so eine wirklich sehr dubiose Sache. Gauselmann selber sagte, die Spendentätigkeiten, die waren niemals verdeckt, sondern immer ganz offen und nachvollziehbar. Also er gibt aber auch zu, dass er spendet.
Der Staat hat ja nun auch seinen Bürgern gegenüber meines Erachtens eine gewisse Fürsorgepflicht. Wie sieht das denn aus mit Schutz vor Spielsucht und Schutz von Spielsüchtigen?
Ja, der Staat ist ja jetzt Bund, Länder, Kommunen. Es gibt den Deutschen Städtetag, der Forderungen aufgestellt hat, was die Spielhallen angeht. Der möchte tatsächlich die Städte dazu bringen, dass die Spielautomaten zunächst mal aus den Kneipen verschwinden. Es soll in Kneipen und auch in Spielhallen dann halt nur noch so Geschicklichkeitsspiele geben, wo man halt nicht viel Geld verspielen kann. Und diese Glücksspielgeräte sollen nicht komplett verboten werden. Das ist auch wirklich kritisch, wenn man das macht, weil dann kommt ein schwarzer Markt auf. Sondern die sollen halt in ganz bestimmte Bereiche verbannt werden. So wie man auch Spielcasinos, wo Roulette und 1704 gespielt wird, also tatsächlich nur mit Sondergenehmigung an ganz bestimmten fast zentralen Stellen dann betreibt. Und so ähnlich stellt sich der Städtetag das vor. Das ist die kommunale Ebene. Vom Bund und Ländern muss man erwarten, dass sie das Glücksspielgesetz und den Staatsvertrag dazu wirklich mal ernsthaft auf den Prüfstand stellen und reformieren. Im Sinne dessen, dass die Spieldauer länger sein muss, als sie jetzt ist. Dass Ausweichmöglichkeiten, die es gibt, abgestellt werden. Im Moment werden zum Beispiel auch Geldbeträge, die gesetzt werden, umgerechnet in Punkte und dann wird um Punkte gespielt. Dadurch wird diese Spieldauer, minimale Spieldauer, die vorgeschrieben ist, die sowieso nur ein paar Sekunden beträgt, nochmal verkürzt. Das ist also eine legale Umgehung einer gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Regelung. Das geht gar nicht so.
Dadurch wird doch auch außer Kraft gesetzt, dass dieser Betrag, den man maximal in einer Stunde zum Beispiel verlieren kann, nicht mehr gültig ist.
Ganz genau, das ist der Sinn dieser Sache. Da muss man eben die Spieldauer verlängern, man muss dafür sorgen, dass Pausen eingelegt werden müssen, dass der maximale Betrag, der verloren werden kann, niedriger ist als jetzt. Und das sind Dinge, die dann der Gesetzgeber wirklich auf Bund- und Landesebene machen muss. Nicht nur kann, sondern muss.
In den offiziellen Spielbanken, wie hier in Dortmund und Siebburg zum Beispiel, ist es ja so, dass jemand, der spielsüchtig ist, sich selbst da sperren lassen kann. Das heißt, ihm wird also direkt am Eingang dann der Zutritt verwehrt, falls er diese Selbstsperre doch nochmal umgehen möchte.
Es gibt den Vorschlag einer Spielerkarte. Man registriert sich, bekommt so eine Karte und dann kann auf dieser Karte eben, man muss mit dieser Karte halt spielen. Da wird dann registriert, wie oft man spielt und wie viel Geld man verloren hat und solche Sachen. Frage ist, wer betreibt dann die Infrastruktur, die dazu nötig ist und die Datenbank, zentrale schöne Datenbank deutschlandweit. Herr Goselmann hat sich freundlicherweise bereit erklärt, das selbst in seine bewährten Hände zu nehmen.
Ich bezweifle die Uneigennützigkeit.
Ja, ich habe da auch gewisse Datenschutzbedenken, was das betrifft, muss ich schon sagen. Es ist sicherlich möglich, so eine Karte einzuführen, aber die Daten, die dürften nicht demjenigen zur Verfügung gestellt werden, der ein massives Interesse daran hat, dass es Spieler gibt. Ich glaube nicht, dass eine Spielerkarte das System generell löst. Das ist wieder so eine Datensammelei, selbst wenn sie dann in staatlicher Hand ist. Der beste Datenschutz ist immer Datensparsamkeit.
Ich denke, das Thema ist sehr komplex, auch zu komplex für unsere kurze Sendezeit, aber deshalb nicht weniger interessant. Nochmal der Titel des Buches von Taxi Tom als Carlos Ronelli, Organisierte Kriminalität, vom Staat legalisiert.
Im Moment nicht erhältlich
im Buchhandel, nicht erhältlich,
auch nicht im Internet.
Aber ich hoffe, aber bald in erneute Auflage. Und sobald diese erneute Auflage zur Verfügung steht, sagen wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich gerne Bescheid und haben vielleicht bis dahin auch noch wieder weitergehende aktuelle Informationen zum Thema. Deshalb bedanke ich mich heute erstmal ganz herzlich bei unserem Studiogast.
Ja, gerne.
Jörg Rohwedder, Mitglied des Landtags von den Piraten, der sich zusammen mit Taxi Tom intensiv mit dem Thema befasst hat. Ich freue mich, dass Sie hier waren und hoffe, wir können uns hierzu nochmal sprechen.
Sicherlich, gerne.
Bedanke mich.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Das war's dann mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Die Sendung gemacht haben Petra Lieper, Sonja Dohm und ich, Evelyn Böhm. Tipps, Links und Termine finden Sie wie immer auf unserer Webseite http://agora.free.de/radio. Oder fragen Sie die Suchmaschine Ihres Vertrauens nach Radio Brennnessel. Sie werden uns finden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.